Ja, servus und grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Am Stammtisch beim Andi Ogris. Und der Andi Ogris hat sich heute, glaube ich, einen richtigen Freund von ihm eingeladen. Ich meine, es waren schon ein paar da mit dem Peter Stöger, auch mit dem Ivo Zavastic. Aber Herbert Prohaska begleitet dich, glaube ich, seit du richtig professionell kicken kannst. Warum ist es Herbert Prohaska geworden? Was verbindest du mit dem Herbert?
Ja, viele schöne Zeiten und vor allen Dingen sehr erfolgreiche Zeiten. Nicht nur, wie wir miteinander gespielt haben, sondern in weiterer Folge war er ja dann auch lange Jahre mein Trainer. Und da waren wir sehr, sehr erfolgreich, Anfang der 90er Jahre mit ihm als Trainer. Muss man natürlich dazu erwähnen, hat ein super Trainerteam gehabt mit Obschi, mit Erich Obermeier und mit Robert Zahra dazu. Aber das war halt eine sehr erfolgreiche Zeit und die verbindet uns halt natürlich.
Herbert, schön, dass du bei uns am Stammtisch bist, freut mich sehr. War nicht immer einfach, dich zu kriegen. Du bist viel beschäftigt, hast beim ORF einiges tun, hast ja auch den Andi gesehen als Dancing Star. Wie hast du den Andi in Erinnerung? Wie ist dir eigentlich das erste Mal dieser junge Bursch aufgefallen als Kicker?
Ja gut, den Andi habe ich natürlich, nachdem wir heute noch sehr befreundet sind, in bester Erinnerung. Da brauchen wir ja gar nicht darüber reden. Ich glaube, den Andi richtig jetzt einmal kennengelernt zu haben, wie er ist, ist eine Szene, die ich nie vergessen werde. Wir waren auf Trainingslager, ich glaube in Linderbrunn, und haben dann irgendwann ein Freundschaftsspiel gehabt, ich glaube in Klingenbach, wo der Dian, ich kann sie daheim war, der mit uns ja gespielt hat lange. Und der Andi war, glaube ich, das erste Mal auf Trainingslager mit dem Kader. Und dann war das Freundschaftsspiel in Klingenbach und ich glaube, zweite Halbzeit ist er reingekommen. Und dann gab es eine Szene, wo der Andi einen Ball in Durchspiel kriegt und so rechts mit seiner Schnelligkeit davonzieht. Und der Ewald Thürmer, damals ein Stammspieler bei der Austria, auch sogar ein paar Mal in der Nationalmannschaft gespielt hat, also ein, kann man so sagen, ein arrivierter Spieler, der ist mitgerannt. Der ist mitgesprintet und der Andi hat geschossen und hat nicht angespielt und hat, glaube ich, daneben geschossen. Und daraufhin hat der Ewald Thürmer gesagt, erst, Ogris, pass den Ball da rein. Und dann ist der Andi Ogris, und so ist er uns bis heute in Erinnerung geblieben, hat zu ihm Folgendes gesagt, war ganz jung, war natürlich vielleicht ein bisschen frech, aber war unglaublich gut. Er hat gesagt, erst, hoch zu. Die haben es mit der Semme aus dem Wald rausgelockt. Was willst du von mir? Das war eigentlich systematisch für einen Andi.
Damit hat er sich Standing in der Mannschaft auch erarbeitet, Jan, oder?
Ja, man hat nämlich auch sofort gesehen, dann, okay, der wird sich nichts gefallen lassen. Er war nicht jetzt so einer, der sich also von niemandem was sagen hat lassen oder auf niemanden gehorcht hat, sondern das war typisch in der Situation. Auch die richtige Antwort. Ja, der Ewald Thürmer war eigentlich ein super Bursch.
Kärnten, oder? Ist er aus der Klagenfurt gekommen oder ist nicht Kärntner Steirer? War er Wiener? Ich kann mich erinnern an den Ewald Thürmer.
Also ja, ja, aber ich glaube, der Ewald hat sich bei uns sehr wohl gefühlt, war ein wichtiger Spieler, ist eigentlich eher so zurückgegangen, glaube ich, nach Kärnten, weil, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, gehabt ein großes Elektrogeschäft und da ist den Eltern, entweder sind die in Pension gegangen oder gesundheitsmäßig. Und deswegen ist er zurück, um sich auch um dieses Geschäft zu kümmern. Aber das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, so, das ist Andi Ogris pur, das ist bis heute so geblieben. Trotz allem gibt es immer Respekt, aber gefallen lässt er sich nichts und das ist auch das Wichtigste.
Sehr schön. Kannst du dich an die Szene erinnern, an dieses Trainingslager?
Ja, ich kann mich erinnern.
Hast du auch so eine Anekdote, wie dir der Herbert das erste Mal so richtig in Erinnerung gegangen ist, oder ist beim Herbert eher abseits des Platzes gewesen? Weil wir wissen alle, er hat einen sehr guten Schmäh, er kann sehr gut unterhalten. Wo hast du die Anekdote zum Herbert ganz am Anfang deiner Karriere?
Ja, ich nicht, gut, da gibt es so viel zum Erzählen. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt sehr, sehr lang und es gibt für mich keinen besseren Geschichtenerzähler wie den Herbert. Ich kenne alle Geschichten, werde ich schon 100-mal gehört haben, in diversen Sitzungen, wo wir halt zusammensitzen. Aber ich lache jedes Mal, weil es gibt keinen, der sie besser erzählen kann wie er. Zu derer Geschichte muss ich dazu sagen, dass ich das dann noch nicht zu Ende war. Nicht? Das war ja während des Spiels, wir sind ja dann nachher, wie es halt immer war, in diese Vorbereitungsspiele, dort im Bierzelt noch gesessen und haben dort noch unsere Händel halt gekriegt zum Essen nach dem Match und eine Band hat aufgespielt nicht? Und der Baumeister Ernstl und der haben immer gesagt, haben natürlich das immer wieder aufgehanselt und gesagt, Herr Stürmer, was hat der gesagt zu dir? Die haben es mit einer trockenen Semmel aus dem Wald gehabt, der ist wieder angesprungen, nicht? Und immer wiederum, die haben mich das immer wiederum angehört. Das geht ja nicht, ich kann ja nicht sagen zu dir, was das so war. Das war sehr lustig.
Ja, ich kann es auch bestätigen, Herbert, unser Weg, wir begleiten uns auch schon lang. Und ich habe am Anfang nicht immer gut über dich geschrieben bei Täglich Alles, wie du Teamchef warst. Und bin dann zu der Bundesliga gekommen ins Stadion und du warst Teamchef. Und wir haben da am gleichen Gang gearbeitet, quasi die gleiche Kaffeemaschine gehabt. Und ich habe mir gedacht, bist du der Herbert Brasker, der wird mich schimpfen, was ich nicht alles geschrieben habe und so. Und du warst der feinste Mensch, hast tollste Geschichten erzählt, hast gesagt, du machst deinen Job, ich mache meinen Job. Und menschlich muss ich echt sagen, also ich war schwerst beeindruckt und schätze dich seit diesen Tagen. Und das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, muss ich sagen.
Ja, danke. Das ist ja nicht, nein, aber ich glaube, das ist ja ganz logisch. Wenn du in die Positionen bist, ich bin Trainer oder Teamchef, du bist ein Journalist, da kann man nicht erwarten, dass man immer die gute Presse kriegt. Natürlich, wenn man jetzt ein Länderspiel verliert, dann ist ganz Österreich auf den Teamchef besetzt. Aber dafür darfst du halt, wenn du was erreichst, darfst du halt dann auch ein beliebter Trainer sein. Eigentlich ist es alles immer im Preis inbegriffen. Natürlich ärgert man sich über irgendwas. Aber nachtragend, also ich glaube, ich habe keinen Journalisten, keinen, der mich in dieser Zeit begleitet hat, den ich jemals dann ewig böse war. Ja, also ganz im Gegenteil. Also viele, ich war nur eigentlich oft verwundert, wie mich manche Journalisten einschätzen. Also ich kann mich erinnern, wie ich Teamchef war die Weltmeisterschaft in Amerika. Und ich war dort beobachten Irland, die wir dann ja nach der WM in der Euro gehabt haben, in der Quali. Und da war der Auftrag so vom ÖFB, dass ich die Journalisten so nach jedem Match von Irland zu einem Essen einlade und dort quasi so wie eine Pressekonferenz mache bei einem schönen Essen und Trinken. Und da hat es damals gegeben, einen aus Oberösterreich und einen aus der Steiermark, die wollten nicht mitgehen, weil sie gesagt haben, sie möchten eigentlich nicht, dass sie dann von mir beschimpft werden. Das haben wir dann wirklich sehr, die haben natürlich damals in der Zeit ziemlich, aber nicht unter der Gürtellinie, aber ziemlich gegen mich geschrieben. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen. Also diese Leute, ich habe sie dann auch persönlich angerufen und habe gesagt, absurd, warum soll ich sie denn jetzt schimpfen?
Ja, na, sehr gut, so habe ich dich eben auch kennengelernt und ich war auch am Anfang als junger Journalist Tiroler Tageszeitung und im Horststadion dazu mal immer der Haus- und Hofberichterstattung von Wacker Innsbruck. Also es hat mir auch der Otto Barisch dann einmal bei Rapid gesagt, nein, mit dir rede ich nicht, weil du schreibst immer nur für die Tiroler und so. Aber ja, ich kenne die Geschichten und ich muss sagen, das ehrt dich sehr, auch wie du da mit uns umgegangen bist. Es ist jetzt auch wieder eine Zeit, wo man viele alte Geschichten von dir aufwärmen wird, weil es geht um die WM-Quali 2022. Du warst der letzte Österreich zu einer WM geführt hat, 1998, in Frankreich. Was haltest du von der Gruppen, die wir aktuell haben, mit Israel, mit Schottland, mit Moldau, Färöer, Dänemark? Ist es eine Gruppe, die machbar ist? Wie schätzt du die Gruppe ein?
Ja, um es nicht jetzt zu lange auszuführen, ich glaube ganz einfach, es ist eine Gruppe, wo du Erster werden kannst und wenn du nicht konstant bist, kannst du Dritter oder Vierter werden. Ja, also so würde ich sie eigentlich beschreiben. Es ist halt leider Gottes kein Gegner dabei, wo du die Punkte geschenkt kriegst. Ja, also ich würde jetzt
einmal Andorra, Gibraltar, San Marino.
Genau, San Marino oder so, wenn du die hast, dann hast du 6 Punkte. Ja. Die kannst du fix, bei allen Respekt vor diesen kleinen Nationen. Aber wie wir ja alle wissen...
Färöer haben wir Geschichte.
Färöer. Nicht? Also du
wirst es... haben wir auch gehabt.
Du wirst es sicher dort schwer tun. Und deswegen, aber es ist eine Gruppe, die trotzdem schlimmer hätte werden können.
Der Ansatztopf ist nicht so, dass du sagst, Frankreich oder Spanien oder was.
Genau. Also ich glaube jetzt, dass wir gegen Dänemark ganz sicher unsere Chance haben werden. Und das ist eben die Nation aus dem Ansatztopf. Und deswegen würde ich sagen, da hätte uns was Schlimmeres passieren können.
Andi, du hast es ja auch schon so eingeschätzt, wie es der Herbert jetzt sagt. Aber es ist ja dein Stammtisch und mit dir muss ich jetzt schon mal reden über die Austria. Weil du hast letztens kommentiert, die Young Violets war nicht wirklich berauschend. Und seit wir da gesessen sind mit Peter Stöger, also die Entwicklung ist jetzt nicht wirklich positiv, dass man sagt, man taucht durch und kann beruhigt in die Winterpause gehen. Es wird eigentlich immer schlimmer, zum Finanziellen, auch sportlich. Es ist ein, der Strich rutscht weiter weg und man rutscht gegen Ende des Feldes. Wie dramatisch ist es aktuell?
Meines Erachtens ist es sehr dramatisch. Die Tabellensituation einmal, wenn wir jetzt nur vom Sportlichen reden, dann ist Richtung letzter Platz ist näher wie oberen Strich. Und wenn man sich die zuletzt gezeigten Leistungen anschaut, dann muss man ganz klar sagen, dann haben wir oberen Strich auch nichts verloren. Das ist einfach so. Ich bin noch immer davon überzeugt, dass die Austria von der Qualität her sich durchaus Richtung oberes Playoff orientieren kann. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft am Platz steht. Und das beruht auf vielerlei Dinge, aber es ist natürlich auch so, dass die Jungen mit viel zu viel auf ihre Schultern umrennen müssen. Diese Jungen können sich erst dann weiterentwickeln, wenn sie in einer gestandenen Mannschaft sind. Und das ist halt im Moment halt schwer, ob das jetzt der Nils Hahn ist, ob das hinten der Johannes Handel ist, ob das der Jukic im Mittelfeld ist, der Bichler vorne in der Spitze. Das sind alles noch Spieler, die viel Entwicklung brauchen und die noch Geduld brauchen und Zeit brauchen. Und das ist das, was die Austria im Moment nicht hat. Sondern es heißt jetzt, du musst Woche für Woche abliefern und der nächste Gegner steht vor der Tür mit dem LASK, die gut performen.
Man hat ja glaubt, wir haben geredet nach dem Derby, das 1-1. Das war für die Austria glücklich, aber man hat einen Punkt mitgenommen aus Hüttl. Davon ist dort ungeschlagen weiter. Man dachte, vielleicht bewirkt das was Positives. War nicht wirklich so.
Nein, war nicht wirklich so. Und auch dieses Wochenende war ja jetzt wieder bezeichnet dafür. Gegen den WRC eigentlich verbessert, nicht jetzt berauschend gespielt, aber verbessert. Und am Ende des Tages bis zur 91. oder 92. Minute hast du einen Punkt im Sack. Und dann passiert halt ein deppertes Foul, das nicht passieren darf. Aber genau diese Dinge passieren dann halt, wenn du unten drinnen stehst. Wenn du oben bist, kriegst du wahrscheinlich so einen Elfer. Und wenn du unten drinnen stehst, kriegst du ihn gegen die. Und das ist halt das Problem im Moment. Und es wird extrem schwierig für die Austria da rauszukommen. Und dann kommt natürlich noch dazu die finanzielle Situation im Verein, die extrem angespannt ist. Und ist meines Wissens laufen 13 Verträge aus. Und man weiß ja, wie das dann heute vor sich geht. Also ich bin davon überzeugt, dass von den 13 Verträgen, die ausrennen müssen, zumindest die Hälfte einmal, haben einen Manager schon angerufen und haben gesagt, schau dir um was anderes um, weil man weiß nicht, wie es bei der Austria weitergeht. Und das ist auch nicht förderlich.
Herbert, ist dem was hinzuzufügen? Was fällt dir noch auf, was momentan rund um die Außer nicht so passt?
Also das eine ist einmal voll zum Unterschreiben. Es ist natürlich so, durch auch jetzt Corona und keine Leute im Stadion, ist natürlich alles nur umso mehr schwerer geworden, weil das natürlich auf der einen Seite ein gewisser Schuldenstand da ist nach dem Stadionbau, der unbedingt notwendig war.
Auch gelungen ist.
Das ist sicher ganz eine wichtige Sache gewesen. Aber natürlich jetzt, der Schuldenberg, da kannst du nicht abbauen, sondern der wächst weiter an, weil ja kaum Einnahmen kommen. Es gibt keinen Hauptsponsor. Das ist eigentlich eines der großen Probleme. Aber natürlich, es ist ganz klar, es geht immer so, du brauchst eine Mannschaft, die sportlich sich weiterentwickelt. Und das passiert nicht bei der Austria. Und das Schwierige ist, in Wahrheit, wenn du jetzt sagst, Sportdirektor oder Manager brauchst du jetzt gar nicht, weil es ist kein Geld da, um sich umzuschauen, wo können wir die Mannschaft vielleicht
personell
verbessern oder verstärken. Ja, ja. Das ist eben das Problem. Die Austria, und das wird noch viel, viel schlimmer, weil wenn im Sommer dann 13 ab, da wird dann niemand da bleiben. Ja? Jeder, der einen guten Verein findet, der wird die Austria verlassen. Das wäre schade, weil wirklich etliche Junge dabei sind, aber da bin ich voll bei Andi, die natürlich sich aber nur weiterentwickelt, wenn du zum Beispiel den einen oder anderen Spieler dazu holst, der eine Führungsperson ist, und du mit der Mannschaft erfolgreicher unterwegs bist, dann gibt es eine Entwicklung. Aber natürlich, wenn du jede Woche die Probleme hast und Spiele verlierst, dann entwickeln sich auch die Jungen dann nicht weiter.
Also die sind gut, wenn sie in der Positivspirale drin sind. Momentan ist alles in der Negativspirale und ja, da ziehst du die ein Limit ab.
Ja, das war immer so, wenn immer es der Austria schlecht gegangen ist und sie haben dann auf die Jungen gesetzt, ist es dann meistens aber nicht gut ausgegangen, weil junge Spieler, die müssen in eine funktionierende, gute Mannschaft eingebaut werden. Das ist zwar schwerer, dass du da einen verdrängst, aber wenn du in eine Mannschaft kommst, die von 5 Match 4 gewinnt, dann kannst du als junger Spieler die weiterentwickeln. Ansonsten ist es halt um ein Vielfaches schwieriger. Und die Austria, also es geht nur, es muss entweder ein großer Investor kommen, was aber schon wiederum jetzt die Frage, wir haben das schon einmal gesehen beim Verein Stronach, dass das zwar sportlich,
der will was,
hat sich viel ergeben. Er hat aber, glaube ich, selber sehr viel zerstört. Auf der anderen Seite, aber wenn die Austria kann, zumindest einen Hauptsponsor, einen großen kriegt, dann wird es schwierig. Denn na klar, jetzt geht es darum, du musst absichern, kannst du von den 13 Spielern, die du behalten willst, kannst du die behalten. Und andererseits, wir müssen die Mannschaft verstärken. Ansonsten geht es ja ins Bodenlose. Und das Schlimmste wäre natürlich, aber da würde ich sagen, das wird nicht passieren, dass die Austria in einen Konkurs geht, weil dazu ist sie zu groß vom Namen, von ihrer Geschichte. Und dann wird wer kommen und ihnen helfen. Aber besser wäre es, wenn das jetzt schon ist.
Der Peter Stöger hat es uns ja gesagt, es ist jetzt auch nicht leicht in Corona-Zeit, weil man muss hinfliegen nach Doha oder sonst irgendwo. Es gibt Investoren, aber wie der Herbert schon sagt, Investoren, die kommen nicht und geben ihr Geld dort ab, sondern die wollen auch mitreden, die wollen das eine oder andere entscheiden, die wollen ein Return of Investment haben. Also das kennt man ja. Also die Situation ist wirklich schwierig in jeder Hinsicht. Bist du dort einmal zu einer Austria gekommen, die richtig gut funktioniert hat und du mitgeschwommen bist mit der Welle oder was, wie du gekommen bist zur Austria, auch schwierig? Weil es hat immer auf und ab gegeben und Gott sei Dank geht es im Fußball ja oft sehr schnell.
Aber in der Zeit, wie ich zu der Austria in die Kampfmannschaft dazugekommen bin, waren halt die Spieler wie der Herbert, wie der Sarah Robert, Baumeister Ernstl, Obermeier. Das war eine funktionierende Mannschaft. Klar, ich habe es irrsinnig schwierig gehabt, mich in die Kampfmannschaft hineinzuspielen, weil man darf nicht vergessen, da war Nilaschi Nationalspieler, Polster Nationalspieler, Steinkogler Nationalspieler, Trabitz Nationalspieler. Das waren meine vier Konkurrenten in der Sturmspitze und ich war Nummer 5. Und dann da er zum Spiel gekommen, da hast du vorher eine Chance gehabt als Schneeball in einem Backofen. Das ist ja so. Und die Wahrheit ist dann, das spielt sich dann halt manchmal an. Mein Glück war in Wahrheit dann das Supercup-Match im Hanapi-Stadion gegen Rapid. Da hast, glaube ich, du die Rote gekriegt und der Trabitz-Frell hat Rot gekriegt. Der Herbert hat natürlich gekriegt, 2 Match bedingt auf ein halbes Jahr und der Frell hat gekriegt, 2 Match unbedingt.
Zu Recht.
Und da bist du eigentlich. Durch das bin eigentlich ich in die Mannschaft eingerutscht und habe mich dann aber auch dort behauptet. Das ist jetzt auch nicht so, weil ich hätte vielleicht die 2 Matches, was der Fredl gesperrt war, spielen können und dann ist wieder Fredl, spielt wieder und ich sitze wieder draußen. Aber ich habe dann gute Leistungen gebracht und durch das habe ich mich in die Mannschaft eingespielt. Aber es war für mich viel, viel einfacher, mich dort weiterzuentwickeln und mit ins Boot zu kommen, wenn du mit diesen Fußballern gespielt hast, wie Prohaska, Obermeier, Baumeister, Nilaschi und so weiter und so fort. Das sollte mir jetzt keiner besser, wenn ich irgendwann vergessen habe. Aber die haben mich dann mitgenommen auf die Reise und haben mich geführt. Und das ist
Kopf wichtig.
Und das passiert halt im Moment bei der Austria nicht, weil all diese Spieler, die eigentlich Führungspersönlichkeiten sein sollten, der Grüni oder der Suttner, die müssten jetzt die Spieler führen und haben aber im Moment selber ja neue Probleme mit sich. Und deswegen können sie die Mannschaft auch nicht führen.
Ich habe da keinen Schwindelzettel, aber unsere User können über Instagram natürlich dauernd Fragen stellen. Und es sind sehr viele gekommen, die vom Herbert Prohaska das ein oder andere wissen wollten. Und da steht zum Beispiel, Herbert, du hast gesagt, die Austria wird nicht in Konkurs gehen. Aber glaubst du, dass die Austria absteigt, fragt der User. Kann es passieren, dass die Austria in die zweite Liga muss?
Naja, ich glaube, der Andi hat die Situation erklärt. Ich meine, letzter ist aktuell Admira. Gegen die Admira hat die Austria 2-2 gespielt. Ja. Also wir haben jetzt umdrohend Salzburg. Die Herausforderer, wenn überhaupt, ist LASK, der WRC und Rapid.
Und lustigerweise hat sich Sturm mit dem ehemaligen Austria-Trainer wieder sehr erfangen und hat eine Serie von Nicht-Niederlagen.
Genau. Aber dahinter ist halt dann, sagen wir, wenn wir noch Sturm dazu nehmen, dann bleiben 7 über. Und die 7, da kann jeder jeden schlagen. Und leider Gottes gehört da die Austria dazu. Also die können schon gegen die restlichen, eigentlich gegen alle gewinnen. Sie können aber leider Gottes auch gegen alle verlieren. Und deswegen ist es...
Fairly.
Es tut meinem Herzen weh, das zu sagen, aber umso eher die Austria an das denkt, ja, dass der Supercup auch kommen kann, dass wir aussteigen, umso eher wird es ihnen helfen. Denn wenn du glaubst, okay, das ist eben auch das Problem, die Austria will heute noch immer den Großteil spielerisch lösen. Und das können sie nicht über 90 Minuten. Und deswegen alle anderen, glaube ich, die wissen, es geht um einen Abstieg.
Bei Wattens hast du also den Eindruck, die kennen den Schuss vor dem Bug vom letzten Jahr. Heuer auf einmal geht es. Eine Admira Altach, die ist da unten das gewohnt. Also,
ja, aber die Austria muss ganz einfach, das was sie müssen kämpfen um die Punkte. Rangeln. Und auch wenn wir sie gern sehen würden, dass sie alle super schöne Tore, super Aktionen, aber sie müssen ganz einfach rennen, das Doppelte wie der Gegner, wenn es geht. Weil ansonsten bist du dort dabei und das ist auf keinen Fall jetzt, dass du sagst, ausgeschlossen.
Sind da auch andere Fragen gekommen? Eine interessiert mich, weil wir haben den Peter Stöger da gehabt, der ist ein bisschen reingerutscht, auch wenn die Uli davon eigentlich abgehalten hat. Und da fragt jemand, würdest du eine Funktion bei der Austria übernehmen, wenn ein Angebot kommt? Ich schätze, Sie haben dir schon mehrmals ein Angebot gemacht.
Ja, ich bin schon jetzt nimmer mehr.
Museum hast du ja auch Aufgabe.
Ja, nein. Erstens einmal, also wirklich bin ich dafür viel zu lange jetzt wirklich weg von einem Clubfußball, um da wirklich eine Funktion auszuüben, die der Austria helfen würde. Das andere ist, ich müsste jetzt meine letzten Tätigkeiten, die ich habe, ja alles dann aufgeben. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt bei der Austria einen Job übernehme, der hochbezahlt ist. Ja? Und um ehrlich zu sein, so für ehrenamtlich, das kann ich mir nicht leisten. Ja? Und auf der anderen Seite ist es wieder so, dass ich jetzt ja gesehen habe, dass ich jetzt vom Fußball nahezu, also bald werden es nächsten Sommer 21 Jahre, weg bin, dass es mir ganz einfach vom Lebensstil und so weiter besser geht.
Ja? Lebensqualität ist andere.
Die Lebensqualität ist andere. Heute ist es so, um es vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, wenn die Austria heute verliert, dann ärgert mich das eine Stunde und dann nimmer mehr. Würde ich jetzt einen Job haben, dann würde es mich Minimum eine Woche ärgern bis zum nächsten Match. Und ich würde schlecht schlafen und würde mir nur in den Kopf einmal umgehen, was müssen wir machen oder was können wir machen. Und das will ich mir alles ersparen. Ich wäre ein Austria-Fan bleiben bis zum letzten Atemzug, auch wenn sie absteigen sollten. Aber das wollen wir ja wirklich nicht hoffen.
Andi, da drauf, gibt es nichts zu sagen? Geht es dir ähnlich? Leidest du genauso mit oder kannst schlecht schlafen? Oder jetzt, wo du nicht mehr bei der Austria in der offiziellen Funktion bist, geht es dir da auch ein bisschen leichter, auch wenn es weh tut, wie der Herbert sagt?
Nein, mir geht es ähnlich, weil die Befürchtung natürlich groß ist. Und weil ich sehe, was dort im Moment passiert alles, dass wir wirklich in diesen Abstiegsstrudel reinkommen und dass wir bis zur letzten Runde kämpfen müssen, dass wir nicht aussteigen. Ich würde mir alles andere wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft auf einmal durchstartet. Aber der Herbert hat es ja vorhin gesagt. Nicht? Wir sind zwar in der Lage, all diese Mannschaften auch zu schlagen, aber genauso gut sind wir in der Lage, gegen jeden zu verlieren. Und das ist halt das Problem, das wir im Moment haben. Wir kriegen keine Stabilität ein, wir kriegen keine Kontinuität ein. Die Jungen sind teilweise mit ihrer Situation überfordert. Die Alten kämpfen mit ihren eigenen Problemen, die eigentlich die Führungsspieler sein sollten. Wir haben einfach auch vorne in der Spitze im Moment zu wenig Qualität, um die nötigen Tore zu erzielen. Das zeigt ja auch das Torverhältnis, das wir haben. Ich meine, das lässt ja alles zu wünschen übrig. Und in der hinten in der Abwehr sind wir dann halt auch nicht stabil genug. Wobei wir jetzt so mit Benz Patrick jetzt im Moment einen Dormer, der eh in Überform ist und trotzdem nutzt er das nichts. Also von daher habe ich schon große Angst, dass wir da runtergehen. Es raubt mir jetzt nicht den Schlaf, das nicht. Aber mir machen sich halt schon Gedanken, wenn du der Violetta bist, dann machst du dir Gedanken, dass das wirklich passieren kann. Und drückst halt die Daumen, dass wir diesen Super-GAU, das war es nämlich dann für die Austria, abwenden können, auf irgendeine Art und Weise.
Du machst ja fast ein bisschen am Weg wieder herwärts, du wirst zum Experten, du tust Co-Kommentieren, hast du die Violets angeschaut mit dem Topschi Tober zusammen, das Derby gegen Rapid. Auch da muss ich sagen, von unten drängen sie nicht wirklich Spieler an, die im Winter eventuell hochgezogen werden können, weil die selber unten Probleme haben, weil auch die im Abstiegskampf stecken und Rapid und Austria in der zweiten Liga jetzt nicht das Bild abgeben, das sie abgeben sollten, wo du immer wieder sagst, es gehören halt gestandene Spieler dazu, aber die braucht man oben und Ortlechners und so, wo sie junge Onliner kennen, gibt's momentan nicht. Also siehst von unten, von der zweiten Mannschaft auch nicht welche, die oben helfen könnten.
Gibt's also
nicht.
Also das Derby jetzt von den jungen Young Violets gegen Rapid 2, das war eine richtig schlechte Partie. Ich habe schon lange keine so schlechte Partie mehr gesehen. Und vor allen Dingen, was dann für mich immer wieder augenscheinlich ist, du siehst hüben wie drüben dann wenigstens ein, zwei Spieler, die mit irgendwelchen Aktionen auffällig sind und wo du dann denkst, okay, gut, wenn sich der weiterentwickelt, dann kann das was werden. Aber es war weder auf Rapid-Seiten noch auf Austria-Seiten irgendwas Erkennbares, obwohl da Spieler dabei sind, wie der Petrovic von der Rapid, der schon Kampfmannschaft erfahren ist, der die einen oder anderen Einsatz hat. Bei der Austria war es der Radulovic, von dem ich eigentlich wirklich sehr viel halte, aber in diesem Spiel überhaupt nichts erkennbar war von dem, wo seine Stärken liegen und was er alles machen kann. Und wenn das dann einmal so weit ist, klar, da dreht er sich um einen Letzten und um einen Vorletzten in der Partie. Und das ist ja auch schon wieder bezeichnend, dass gerade diese zwei Mannschaften da unten um und um gurken und sie nicht durchsetzen. Verstehe ich zwar, extrem jung aufgestellt und alle anderen Vereine haben ihre Routiniers drinnen und wenn die Jungen dann dort einmarschieren, dann ist es schwierig, wenn du fährst nach Horn oder nach Amstetten und dort ist halt da irgendein so Innenverteidiger, der schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung mitbringt, der lässt dich halt auflaufen, dann ist es schwierig, sich durchzusetzen. Aber da haben wir jetzt einen gehabt, der Derby, wo ziemlich Gleichaltrige gegeneinander spielen und wenn das dann so schlecht ist, dann sehe ich, dass da nicht wirklich großartige Qualität hinten nachkommt.
Deine Meinung zu der zweiten Mannschaft, Young Violets, dass sie in der zweiten Liga spielen, gut, werden gefördert, gefordert, aber der Output ist jetzt nicht den, was man sich vielleicht erwartet.
Ja, gut. Das Einzige, was man vielleicht, was ein bisschen für beide gilt, für Austria und Rapid in der zweiten Liga, ist ganz einfach, dass sie natürlich durch das viele Programm, was jetzt stattfindet, die wenigen Jungen, die da vielleicht herausstechen, eben dann schon in den Kader hinaufgezogen werden von der Kampfmannschaft. Aber es ist natürlich klar, eigentlich sollten beide zumindest eine gute Rolle im Mittelfeld spielen, weil sie ganz einfach auch zumindest im, sagen wir mal so, wer nicht in Salzburg ist, der müsste dann wirklich bei Rapid und Austria sein, ja, von den Talenten, von der Umgebung her. Und da fällt es halt ein bisschen, dass dann wirklich noch was nachkommt, weil es ist wirklich nicht schön anzuschauen, wenn du siehst, letzter Rapid, vorletzter Austria. Das sollte nicht sein, weil es müssen so viele Talente vorhanden sein, die ganz einfach da zumindest einen sicheren Mittelfeldplatz haben.
Viele Junge, die halt mit dem Fußball anfangen, und zurück 6-7 Jahre schauen, da war halt Rapid und Austria leider nirgends. Die sagen schon, ja, wir kennen Salzburg, wir kennen den LASK, wir kennen jede andere, aber bei Rapid und Austria fehlen halt die Erfolge der letzten Jahre. Weil das geht ja dann auch immer sehr schnell, dass du Vorbilder hast, dann Meister hast, die Poster, die holst und so. Also das ist schon schwierig. Ich merke das auch immer, Junge, die einsteigen, sagen, warum soll ich zu Austria zu Rapid gehen? Die haben die letzten Jahre ja wenig gerissen.
Allerdings ist das Problem schon jetzt etliche Jahre, also nicht nur in den letzten Jahren. Mir ist es schon passiert, da war eben noch kurz meine Ära bei der Austria mit dem Frank Stronach. Und damals wussten wir, der Frank Stronach hat jeden Verein oder der wollte
10 Millionen
geben und hat dann gesagt zu mir eines Tages, wir können uns 2 Spieler von Austria Salzburg aussuchen. Ja, weil die haben 10 Millionen gekriegt. Und ich wusste damals eigentlich, wollte ich nicht irgendwem jetzt zwangsverpflichten und habe dann gesagt, ja okay, ich würde den Aufhauser von Salzburg nehmen fürs defensive Mittelfeld. Und der hat gesagt, er will nicht zu Austria. Ja, und das waren damals schon die Alarmzeichen. Denn wie ich gespielt habe, da wollte jeder zu Austria oder Rapid und sonst nirgends hin. Ja. Und da hat es damals schon begonnen oder so, dass der Glanz natürlich ein bisschen verblasst ist. Und es war aber komisch auch, weil du damals unter Stronach wahrscheinlich, er hätte um ein Vielfaches verdient als in Salzburg, würde ich einmal sagen.
Stronach ist ein sehr gutes Stichwort. Wir machen eine kurze Werbepause. Ich möchte aber dann mit dir weiterreden, weil du schreibst auch in der Kronenzeitung, du kommentierst beim ORF und heute in der Kronenzeitung habe ich unter anderem gelesen, dass die Situation 2-6, wie das Stronach dann weggegangen ist bei der Austria, auch ein bisschen so war. Sportlich down, verbrannte Erde, kein Geld, wie geht's weiter? Also man kann die Situation aktuell vielleicht vergleichen, wie es vor 14, 15 Jahren waren. Dazu nach der Pause, kurze Werbepause, dann sind wir wieder zurück mit Herbert Prohaska am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, zurück aus der Werbepause beim Stammtisch von Andi Ogris, heute mit Herbert Prohaska, eine Austria-Legende, jetzt Experte. Du hast irgendwann zur Jahrtausendwende aufgehört mit dem Trainer sein und hast da gesagt, schauen, wenn nichts Gescheites kommt, dann mache ich den Experten. Und je länger du Experte warst, hast du gemerkt, mir geht das nicht ab, weil es ist einfach die Lebensqualität eine andere, als wie wenn man für eine Mannschaft, für einen Verein verantwortlich ist, das mit nach Hause nimmt, schlafen sollte man. Und als Experte hast du einen großen Stellenwert in Österreich. Ich habe dich auch erlebt als Schirmherrn der ersten Liga, wo du am Anfang auch gedacht hast, jetzt fahre ich nach Klagenfurt ins Stadion, wie wird das werden? Schmeißen dir die Becher auf und alle haben klatscht und Standing Ovation. Also man sieht vom Bodensee bis zum Neusiedler See, welchen Stellenwert du im österreichischen Sport hast. Und man sieht jetzt auch, dass die Zeiten immer wieder mal kommen. Und die Kronenzeitung schreibt heute 2-4, 2-5, wie das Stronach weggegangen ist. Bei der Austria war die Situation auch nicht rosig. Also im Fußball kann sich das Blatt schnell drehen. Dazu mal, wenn dich erinnerst an die Situation, Frank Stronach ist weg, verbrannte Erde, die ganze Ding ist weitergezogen. Kann man das vergleichen mit damals?
Ja, man kann es natürlich schon vergleichen, aber wobei ich sagen will, komischerweise, damals habe ich mehr Angst gehabt. Okay. Ja, weil es ganz einfach so war, dass du einen, der Frank Stronach war auch, wenn man so will, ein Investor, der allein alles entschieden hat, und natürlich dann super Gagen zahlt hat an die Spieler, an die Trainer, an wem immer. Und das ist eben dann schwierig.
Das wieder auf ein Niveau zu bringen.
Genau, weil dann ist natürlich klar, die ganzen Spieler sind gewohnt, was sie für ein Einkommen gehabt haben in den letzten Jahren. Und plötzlich sagt er dann der Club, das geht nicht mehr. Also dass du diese Spieler dann sukzessive dann verlieren wirst, war klar. Auch der Stöger und der Schinkels sind ja dann, glaube ich, nach 13 Runden oder irgendetwas dann entlassen worden. Das war wieder so ein Spree vom Stronach, weil zuerst einmal hat er ja alles eingekauft, dann war der Mastertitel da und anschließend hat er gesagt, jetzt kommen die Sparmaßnahmen. Ja? Und das ist natürlich klar, das hältst du als Verein nicht aus. Und damals habe ich mir wirklich große Sorgen gemacht, weil soll ich das übernehmen, weil im Hinterkopf war bei mir so, zwar ein bisschen im Kleinen, aber der Wiener Sportclub hat gehabt, damals Nutzer, Avanti-Tankstellen, hat super Spieler geholt und hat der Kranke gespielt, der Gasselich und wer nicht immer. Und der Nutzer hat aufgehört und der Sportclub war tot. Und ist, wenn man so will, also im Profifußball heute noch immer nicht vorhanden. Das Gleiche war bei der Wiener. Dort war damals Kommerzialrat Nettig, mit dem Fotogeschäft da auch hat geholt, Kranklich, Starek, etc.
Bis hin zu Kempes.
Bis hin zu Kempes und ja, und dann hat er aufgehört. Ja, und die Wiener war weg. Bei Austria habe ich natürlich nicht jetzt unbedingt die Angst gehabt, dass sie also so weg sein werden, wie gesagt, aber dass sie da hat er vielleicht ein Glas tiefer gehen können, ja, oder mit denen durchkommen. Damals allerdings, glaube ich, haben sie dann sehr, sehr gut gearbeitet. Ja, sie haben das ganz gut auf die Füße gestellt und haben sie dann wieder erfangen. Und es ist dann wieder, auch ohne den Frank Stronach, ist es bergauf gegangen.
Andi, wie hast du das in Erinnerung dazu mal? Der Verteilerkreis wurde wörtlich genommen, da haben sich etliche bereichert an der ganzen Geschichte, die ganzen Athleten auch vom Stronach, und auf einmal war er weg, und wie der Herbert richtig sagt, da wieder in die Spur zu kommen, hat es da einen Bürgermeister braucht und so die richtigen Freunde der Austria, die da mitgeholfen haben?
Es wären natürlich alle eingesprungen, seit die ein bisschen ein Herz für die Austria haben, nicht? Aber es hat sich dann auch im sportlichen Bereich ja dann trotzdem wiederum stabilisiert. Wir haben trotzdem das immer zusammengebracht, dass wir dann eine Mannschaft haben, die vorne mitspielen kann. Und aufgrund dessen haben wir halt diese Entwicklungsschritte haben wir immer wiederum genommen, und dann hat man sich halt nur sukzessive irgendwo ein bisschen verstärken können. Und das ist halt dann gegipfelt in den Meistertitel, glaube ich, 2013 mit Peter Stöger. Ja, aber ab dem Zeitpunkt, Meistertitel, ein Jahr später dann noch mit Nenad Bjelica, wo wir dann in die Champions League eingezogen sind, ab diesem Zeitpunkt hat es dann wieder angefangen, ein bisschen so immer wieder leicht bergab zu gehen. Schwierige Situation. Und jetzt sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels.
Ich glaube, man muss auch sagen, der Wolfgang Katzian war auch damals, glaube ich, eine ganz wichtige Stütze als Präsident. Der erstens einmal diesen Stadion-Neubau auf die Füße gestellt hat und der damals sehr viel bewirkt hat. Ja, und ich glaube, auch das ist natürlich heute immer das Problem. Wenn du jetzt sagst, der Herr Hensler, würde ich jetzt sagen, ist er noch Chef bei Rewe? Wenn ja, dann muss man nehmen als Präsident. Nicht mehr Chef bei Rewe, wissen wir alle nicht, dass er dann vielleicht nicht wirtschaftlich Kontakte hat. Aber bist du, das weiß jeder, bist du nicht mehr in der Position, ganz hoch oben, dann hilft da auch niemand mehr.
Aus den Augen, aus dem Sinn, das ist
ja wirklich. Weil das wäre halt wichtig wäre gewesen, wenn er noch die Position hat, weil dann kann er sicher da austreffen. Haben wir ja alles miterlebt, früher schon der ÖFB.
Aber es wird ein großer Schnitt werden, weil wir, der Steger, Peter hat es da auch gesagt, sein Vertrag läuft aus, der von Markus Kretschmer läuft aus, 13 Spieler laufen aus. Also im Sommer muss es definitiv einen Cut geben bei der Austria. Ja, was wobei, ist dir da zu wünschen oder zu raten?
Ja, wobei ich glaube, dass es jetzt der Peter Stöger, der will natürlich das alles ins Positive haben, und der wird sich aber jetzt nicht sehr viel Kopfzerbrechen machen, dass der Vertrag im Sommer ausläuft. Bei Markus Kretschmer ist es problematischer, weil der kann nicht sagen, na gut, verlängere ich halt nicht und bin weg. Der ist halt in den letzten Jahrzehnten für die Finanzen auch zuständig. Das heißt, wenn die Austria so und so viel Schulden hat, würde ich einmal jetzt ironischerweise sagen, da verlängert sich der Vertrag von Markus Kretschmer automatisch. Ja, weil du kannst nicht sagen, okay, du bist weg und brauchen wir dich nicht mehr. Weil wer soll die Verantwortung übernehmen? Ja? Sage ich jetzt einmal.
Hoffen wir auf einen großen Investor. Die Frage, die ich dem Herbert gestellt habe, steigt die Austria ab? Hast du dich damit schon beschäftigt?
Nein, über das möchte ich gar nicht nachdenken, weil da wird man schlecht. Also für mich ist es unvorstellbar, eine Austria nicht in der Bundesliga zu sehen. Und für mich ist es auch jetzt nicht unvorstellbar, dass die Austria mehr oder weniger seit zwei Saisonen nicht in die Top 6 ist. Deswegen, ich mache mir über das keine Gedanken und denke mir trotzdem, dass auf irgendeine Art und Weise wird es dann wieder hinkriegen, dass wir trotzdem sie weiter nach oben orientieren können. Und vielleicht, ich drücke dem Peter alle Daumen, die ich habe, dass er da wieder auf eine Schiene kommt, auf eine Linie kommt. Nachdem irgendwelche schlauen Menschen ja gesagt haben, wie der Peter Stöger gekommen ist, also er hat das Schiff auf Kurs gebracht und der Peter braucht es auf Kurs halten, da wird man heute noch schlecht, wenn ich das höre.
Gut, hoffen wir das Beste. Ein bisschen ein Themenwechsel, Herbert, du hast die Nationalmannschaft schon angesprochen, die Entwicklung im Fußball. Du beobachtest das schon sehr lange, du weißt noch selber, wie du gespielt hast, wie man frei Geigen hat, kein Mittelfeld, ohne dass sofort jemand da war. Jetzt fällt auf, dass man fünfmal wechseln darf und wieder die großen Mannschaften den Vorteil haben, weil da halt noch der der 27., 28., 42. Kaderspieler zum Zug kommen kann, ist wieder gegen die Kleinen. Wo sind momentan die Tendenzen, die du im Fußball rausliest?
Zuerst muss ich dich kurz berichtigen. Also ich habe nicht freispielen können und keiner. Ich habe fast in jedem Match einen Manndecker gehabt. Damals gab es noch Manndeckung.
Ja, das stimmt.
Und das ist mir meistens einer nachgerannt. Aber nein, der Fußball hat sich natürlich körperlich wie alles enorm weiterentwickelt. Du hast ja heute auch natürlich rundherum die Hilfen, die du hast, ganz einfach von den Physiotherapeuten und von den Konditrainern und was immer. Heute ist es ja eigentlich super zu arbeiten, wenn du dir leisten kannst, ein großes Trainerteam, weil dann kannst du wirklich arbeiten, individuell mit verschiedenen Gruppen und so weiter. Das war ja bei uns noch schwer, aber der Fußball ist natürlich um ein Vielfaches besser geworden. Ja? Der Unterschied ist nur immer das sage ich immer zu unserer Verteidigung, also alle guten Spieler von früher waren heute auch gute Spieler. Ja? Weil die würden ja auch profitieren von der heutigen Arbeit. Das Einzige, was bei mir halt so ist, was mir eigentlich nicht mehr so gut gefällt, ist, dass es bis auf wenige Ausnahmen alle versuchen, gleich zu spielen. Ja? Und ich muss dann immer lachen, oft so, das ist jetzt so, jetzt musst du den, wenn der Tormann, wenn er Abstoß ist, muss er nicht mehr aus dem Strafraum raus spielen, die Spieler können auch im Strafraum spielen. Und dann gibt es Mannschaften, die technisch so schlecht sind und spielen trotzdem so und schießen nicht aus. Und passen in den Strafraum hin und her und haben 10 Sekunden später, kriegen sie ein Tor, weil sie den Ball verlieren. Ja, oder heute stellt sich niemand mehr zu den Torstangen. Jede Woche, wenn ich die Torparade sehe, sind mindestens 5 Tore ganz einfach zu verhindern, weil leider bei der Torstange stehen. Okay, machen sie nicht mehr. Aber das jetzt von hinten auszuspülen, dass es nicht fad wird, das hat keiner vor einigen Jahren Barcelona und vielleicht noch 2, 3 andere Mannschaften. Heute versucht es jeder auf die gleiche Art und Weise. Oft wird man fad, weil viel zu oft zurückgespielt wird. Aber natürlich, die Fußballer heute von der Laufleistung, von den Zweikämpfen, von der Technik, weil heute ist das Spiel viel aufwendiger und du musst viel besser technisch
sein. Salzburg ein Paradebeispiel dafür.
Ja, du musst mit Pressing in hohem Tempo, mit Ballannahme in hohem Tempo, also das heißt, es erfordert technisch ganz einfach von einem Fußballer enorm viel.
Aber Salzburg kann es noch nicht 90 Minuten bringen, weil man hat ja gesehen, sie haben ja wirklich gegen Atletico Madrid, gegen die Bayern 60 Minuten super gespielt, also auch der Gegner gestaunt hat, aber irgendwann ist halt dann der Tank leer.
Ja, man müsste natürlich dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber Salzburg ist ganz einfach von ihrer Art und Weise zu spielen, gegen oft starke, dann fällt einer das am Kopf, weil es viel zu offensiv ist. Ja, weil du darfst ja nicht vergessen, eigentlich spielen 2 Leute bei Salzburg defensiv. Das ist der Ramaglio hinten und der Wöber. Ja, alles andere ist ja immer auf den Weg nach vorne.
Haben wir in Spanien ja auch bei manchen Mannschaften gehabt, dass Abwehr einfach nicht passt, weil vorne Hurra Hollywood gespielt worden ist.
Ja, das ist aber zum Beispiel im Atletico Madrid, das ist halt, die stehen ja immer hinten. Ja, die greifen zwar auch, die greifen noch auch wie zu unserer Zeit. Von hinten wird aufgebaut und dann rennen wir halt von hinten bis 4. Bei Salzburg stehen die schon vorne, ja, die Außenverteidiger, was ja im Prinzip attraktiv ist. Ja, aber eins ist natürlich auch klar, wenn du, was auch im Prinzip vernünftig ist, wenn du so wie Salzburg bist, dass du eigentlich jedes Jahr deine 1, 2, 3 besten Spieler verlierst, dann wird es halt für ganz oben, für solche Vereine dann nie jetzt erreichen, dass du da im Konzert der ganz Großen mitspielst. Leisten würde ich sagen, können sie sich in der Zwischenzeit schon. Ja, also sie könnten sich auch leisten, weiß ich nicht, jetzt den Schoboschleiter, was jetzt im Winter weggeht, zu halten. Wenn der Herr Mateschitz will, hätte er sich auch leisten können, dass der Haaland bleibt. Ja? Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich einmal am Bogus den Didi Mateschitz getroffen und ihm gefragt, wie es geht so. Und dann hat er gesagt, damals noch, war es ein bisschen anders, ja, alles gut, der Fußball macht Probleme. Da sind sie halt, haben sie halt nie die Champions League erreicht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber es geht ganz einfach. wenn er jedes Jahr in der Champions League mitspielen will, dann muss er so viel Geld geben wie in der Formel 1. Ja, dann funktioniert es. Ich denke, er könnte es, aber nur die Philosophie, in Österreich zu spielen, ist auch vollkommen richtig. Also da muss man Hut ab, weil sie machen enorm viel Kohle und haben natürlich super, super Leute, die du dir natürlich auch nur leisten kannst mit guten Gagen, aber die ganz einfach immer Ersatz bringen. Ja?
Und du weißt es auch, Andi oder Herbert, es geht halt nicht jeder Spieler nach Österreich in die österreichische Liga. Das sind die Rosinen und deswegen haben sie dann auch den Weg erkannt.
Du musst ihnen auch vorher ganz klar den Weg aufzeigen, ja, und sagen, du wir verbauen da keinen Weg, wenn du weg willst. Ja, das ist auch vernünftig, aber wenn man jetzt schaut, wie sie die immer ersetzen, das ist ja sensationell, weil man muss jetzt schauen, Mittelstürmer, für mich einer der besten Spieler, der jemals in Österreich gespielt hat, war der Soriano.
Ja. Da kommt der Alan.
Der Alan. Ja. Dann ist der Buhr.
Ja. Ja.
Ja. Dann ist, wer war noch dazwischen? Dann ist der Haaland gekommen. Ja. Jetzt haben sie aber wieder den
du
Tag.
Du sagst auch zu Recht, es ist ja, die Austria kann sich ja jeder andere Verein kann sich wahrscheinlich die nicht mehr leisten, die sie in die Akademie oder für die Youth League oder für die Liefering oder so holen. Also da wird schon Geld in die Hand genommen, auch wenn das Investment gut ist und am Ende es ja zeigt, dass sie sehr tolle Transferlöse erzielen. Aber du hast natürlich recht, aber die Spieler kann man inzwischen auch locken, weil Salzburg den Weg vorzeigt und dann eine Abnahmestelle mit Leipzig hat. Und das.
Und natürlich denen von der Infrastruktur alles bieten kann. Und wenn in Salzburg dann irgendwer immer sagt, ja okay, da zahlt immer Geld, ist alles, aber wie gut wir arbeiten. Ja? Also mit diesem Geld holen sie sich ja natürlich auch die Besten. Und es werden von Zeit zu Zeit, werden auch dort still und leise Leute ausgetauscht. Aber natürlich, wenn man gute Gage bieten kannst, dann wird er kommen nach Salzburg, im Nachwuchs zu arbeiten und so weiter. Und sie haben natürlich weltweit jetzt in der Zwischenzeit ein Scouting-System, weil es kommen die meisten Spieler, die jetzt bei Red Bull Salzburg sind, die kennt ja kein Mensch. Also ich auch nicht. Ja? Und deswegen muss man sagen,
Hut ab. Aber das spricht halt auch nicht für Austria und für Rapid. Wenn man dann sieht, dass zum Beispiel ein LASK das schon annimmt und auch vom Spielsystem her versucht, das eher zu springen. Und jetzt ein WRC. Also der WRC ist wahrscheinlich die Überraschung der letzten eineinhalb Jahre, weil die haben 4-0 in Gladbach gewonnen, gewinnen zweimal gegen die Feyenoord, gewinnen in Moskau, also was dort abgeht. Und da kann man jetzt nicht sagen, der Riegler ist der zweite Mateschitz. Also da muss auch viel richtig gemacht werden.
Ja. Und vor allem ist es halt eine Mannschaft, ich glaube, ich habe es diese Woche irgendwann gesagt, da gibt's den Lindl. Der würde zum Beispiel wieder der Austria ganz gut tun.
Mit
Reden, mit Spülen und mit Einteilen. Und ansonsten, ich hoffe, ist mir niemand böse, aber sonst niemand, wo du jetzt sagst, der ist herausragend. Aber die anderen machen alle das, was notwendig ist, um erfolgreich Fußball zu spielen. Ja? Die laufen, die kämpfen, die sind taktisch okay. Und das ist eben das, was ich sage, das muss, wenn wir jetzt wieder zur Austria springen, das muss die Austria auch zusammenbringen. Ja, also ich sehe jetzt nicht den großen Unterschied zu Wolfsberg zum Beispiel. Ja, und deswegen, da muss man sich halt dann Beispiele nehmen, muss man sagen, erst hallo Kinder, so viel Selbstvertrauen muss ich da haben, das ist da auch kein besserer Fußballer als ich. Und was macht der anders? Was macht er mehr? Und das muss ich auch machen. Und das fehlt mir ein bisschen.
Ja, du siehst da den Unterschied. Wir haben jetzt beim WRC ein super Beispiel. Mario Leitke war, bevor er zum WRC gegangen ist, bei der Austria durchwachsene Leistungen, Durchschnittsleistungen. Und jetzt spielt er dort beim WRC am 6. und das aber nicht erst seit gestern, sondern eigentlich die letzten zwei, drei Saisonen schon. Extrem stabil, extrem eigentlich auch für einen defensiven Mittelfeldspieler torgefährlich. Der ist immer wiederum präsent, wenn irgendwas zum Ärm ist. Und da muss man schon sagen, warum ist das so? Warum hat das bei der Austria nicht so funktioniert und warum funktioniert es denn beim WRC? Meiner Meinung nach hängt das auch damit zusammen, dass wenn ich den WRC auflaufen sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich sehe eine Mannschaft. Und das Gefühl habe ich im Moment bei der Austria eben nicht. Wenn ich die Austria rausgehe, sehe ich, es ist zwar von der Körpersprache ein bisschen anders als noch in der Vorsaison, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt eine Mannschaft rausgeht und dass da jeder für jeden sie hundertprozentig reinhaut. Das sehe ich aber beim WRC. Macht beim WRC irgendeinen Fehler, kommt der Nächste und probiert ihn zum Ausbessern. Das Gefühl habe ich im Moment bei der Austria nicht. Ich möchte Ihnen das Wollen gar nicht absprechen. Aber diesen letzten Biss, dass ich sage, ich bessere jetzt den Fehler von meinen Kollegen aus und dafür, wenn ihr mir einen Fehler macht, bessert der für mich aus, das habe ich im Moment bei der Austria eben nicht und beim WRC eben schon.
Kommen auf einen anderen Punkt, eigentlich schade für den WRC, jetzt haben sie Tottenham zugelassen gekriegt vor null Zuschauer. Du spielst in einem schönen Stadion in Klagenfurt, über den Rasen können wir diskutieren, aber der Last spielt gegen Tottenham, Manchester United vor, kein Leid. Die Salzburg-Zirchen, der FC Bayern München, ich meine, geht's noch?
Das ist ja, schlimm, glaube ich. Das ist eben das wirklich Schreckliche in dieser Pandemie, weil es ja von den Einnahmen, von den Zuschauereinnahmen ja unheimlich weh tut, weil das wären ja große Summen. Weil ich sage jetzt einmal, der WRC wäre jetzt gegen Feyenoord Entscheidungsspiel nahezu ausverkauft gewesen und mit Tottenham sowieso ausverkauft. Jetzt muss man sich vorstellen, was für ein Club von der Größe vom WRC, das ist unheimlich viel Geld. Und jetzt kriegst du genau...
Manchester United hat es angefangen. Da war genau, aus den Zuschauern daheim null.
So ist es. Naja, und natürlich, noch immer sind das Mannschaften wie in Österreich, die natürlich die Leute brauchen. Ja? Also der LASK war für mich, das war das erste Spiel, glaube ich, dann nach der Pandemie, leere Ränge, 5-0 verloren. Wenn das Linzer Stadion voll ist, dann gibt es kein 0-5. Hundertprozentig nicht.
Bei Austria und Rapid ist momentan vielleicht besser, wenn keine Zuschauer im Spiel sind. Habe ich auch schon gehört, so wie Austria gegen Wartens verloren hätte, also das Pfeifkonzert, das hätten sie mit in die Kabine genommen, habe ich in
der Krone. Ja, fraglich. Es ist jetzt schwer, aber natürlich, auch als Fußballer. Also das muss ich sagen, obwohl ich natürlich, wer hat gern, wenn er geschimpft wird. Ja? Aber ich würde lieber im Stadion spielen, es ist ziemlich voll. Und die Leute schimpfen uns dann, wenn wir eine schlechte Leistung gebracht haben. Aber das ist trotzdem noch immer viel, viel besser, als wenn du im leeren Stadion ist.
Geht dir auch so. Du hast auch gesagt, wir haben es im Hanapi-Stadion oft nur geschimpft, aber das ist mir lieber, als wenn keine Zuschauer sind.
Wir haben es überall geschimpft. Außerhalb vom Ruhrstadion, damals jetzt in der jetzigen Generali-Arena. Am Tivoli haben sie mich schon geschimpft, wenn ich eineinhalb Stunden vorher rausgegangen bin und habe meinen Rosen angeschaut, haben sie mich dort schon geschimpft.
Dazu ist eine gute Geschichte, weil man die jetzt einfach Tivoli-Stadion ist gut. Ja. Ich war damals in meiner Funktion als Teamchef und es war, glaube ich, ein Jahr davor war irgendeine Show im ORF, wo ich mit unter anderem bei Mamas und die Papas mit Toni Seiler haben so ein goldenes Mikrofon gekriegt. Und ein Jahr später war ich in Innsbruck, Meisterschaftsspiel anschauen und der Toni Seiler war als Gast eingeladen und ist neben mir gesessen. Und nach der 15. Minute kommt plötzlich ein Chor von den Tirolern, die gesungen haben, Prohaska, du Arschloch. Ja? Und der Seiler, der Toni Seiler, Gott hab ihm selig, hat das nicht verstanden. Und hat gesagt, ja super, was singen die? Jetzt sage ich, nicht ganz so super, sie singen Prohaska, du Arschloch. Der war empört. Sag ich, nein, so ist es. Das passiert und das tut ja nicht einmal weh. Weil das, ich habe immer gesagt zu jedem, der sich da beschwert hat, glaube mir, dann bist du ein guter Spieler, weil die Schlechten werden nicht geschimpft. Es werden nur die Guten geschimpft. Und das ist eigentlich, obwohl, statt Arschloch war mir was anderes lieber, aber es ist halt so, es ist quasi wie eine Auszeichnung.
Ernst Haber hat immer gesagt, wenn sie zahlt haben, dürfen schimpfen. Also ja, Hauptsache sie haben zahlt und kommen ins Stadion und wir haben die Hütten voll und so. Also ihr kennt es beide und das ist in Österreich, ob das in der Gruben war, ob das am Tivoli-Stadion war, wenn du als Wiener irgendwo hinkommen bist. Also es gibt Lustiges, aber man hat einfach die Atmosphäre braucht, um auch dementsprechend Leistung zu bringen. Das ist heute schon schwer, vor leeren Rängen dann solche Leistungen zu bringen gegen Feyenoord oder wie du sagst, Man United, das verlieren sie nicht 0-5, wenn die Google voll ist und so dran drin. Herbert, du bist natürlich einer, ich habe die letzten Fernsehen gesehen, mit deinem Rangers-Level gesessen, um die Zeit Hast du schwere Nächte, weil du deiner New York Rangers in der NHL beim Eishockey zuschauen musst? Unsere Buben sind jetzt umgeflogen zu 20 Weltmeisterschaften nach Kanada. Einziges Turnier, das heuer gespielt wird im Eishockey. Du bist ein Experte Eishockey. Was dürfen wir von den New York Rangers erwarten und wie sehr sehnst du schon die NHL-Saison herbei? Ich musste jetzt da kurz reingrätschen in deinem Stammtisch, aber das muss man vom Herbert einfach...
Wir sind schon gemeinsam im Medizinstudio. Haben wir sich bei der Leihwahl von Messier, okay. Weil damals der große Mann. Mag Messier, ja, klar. Habe ich heute noch daheim, ziehe ich sogar hin und wieder an. Okay.
Aber das geht ab.
Ja, das Einzige, was...
Ich meine, du gehst auch zu den Capitals, du bist ein ausgewiesener Eishockey-Fan.
Richtig, ja, also ich gehe oft zu den Capitals, liebe ich, weil das in der Zwischenzeit unser Eishockey auch sehr gut ist, ja. In New York, glaube ich, bin ich schon vor 30 Jahren schon gegangen. Ich habe meiner Frau das ja nie gesagt, eigentlich bin ich immer wegen Eishockey umgefahren. Ja, wir haben sie dann verschiedene andere Sachen gemacht, weil es auch schön ist, dort gut essen zu gehen und so weiter. Und ich liebe,
die Stadt toll ist.
Für eine Woche liebe ich die Stadt, aber das Eishockey musste dabei sein. Und ich habe jedes Mal, wenn wir drüben waren, auch ein Spiel gesehen. Weil ich habe mir schon vorher den Spielplan angeschaut und es musste in dieser Woche ein Heimspiel drinnen sein für mich. Ja, das, was ich noch nicht so richtig begriffen habe und wahrscheinlich nie begreifen werde, ist ganz einfach so, dort auch die Transferperiode, die Trades und so weiter. Weil mir ist es oft dann schon vorgekommen, dass sie mir das zu Fleiß machen. Jedes Jahr haben sie meinen Lieblingsspieler angegeben. Ja, und das war schlimm. Aber ich war damals in der Zeit, wo ich angefangen habe, also großer Fan von Jaromír Jágr. Mhm. Unglaublicher Spieler.
Der heute in Tschechien irgendwo
ist. Ja, unglaublich. Unglaublich. Und ja, also die Rangers werden jetzt wieder starten mit einer ganz jungen Mannschaft, mit ein paar Superspielern im Angriff. Defensive hoffe ich, dass sie 2-3 kaufen.
Goalie ist nach wie vor eine Legende, Lundqvist.
Ja, aber der ist weg. Lundqvist ist in Washington. Und ja, aber sie haben zwei junge Goalleute. Also
Lundqvist hat die beste Zeit eh vorbei, hoffentlich.
Richtig. Ja, aber sie werden, ich hoffe, sie haben auf alle Fälle eine Mannschaft für die Playoffs. Und da ist ja bekanntlich alles möglich.
Für Österreich wird es auch wieder interessanter. Wanek war weg, jetzt mit dem Raffel und mit unserem Michael Grabner haben wir das eine oder andere Problem. Und Marco Rossi ist ein großes Versprechen. Also da ist heuer einiges passiert.
Ja, habe ich gehört. Marco Rossi, hoffentlich schafft er den Sprung in Minnesota zu der Mannschaft. Weil der soll ein Ausnahmespieler sein, zumindest in seiner Altersgruppe. Ja. Raffel wird es nach wie vor wieder schwierig haben, aber wird seine Einsatzzeiten kriegen.
Und ansonsten, bei Michael Grabner ist mit dem Auge, mit der Verletzung, glaube ich, wird Arizona Coyotes.
Ja, und hat er jetzt keinen Verein im Moment. Schade, aber das war zum Beispiel, der hat großartig gespielt bei den Rangers und die haben ihm dann getradet. Also,
auch der Böck.
Auch David, der hat damals bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 23 Tore geschossen, der Grabner. Also vor allem... Der war im Powerplay in Unterzahl einer der Besten in der NHL. Und dann haben sie den auch hergegeben. Also jedes Jahr bin ich ein bisschen zornig auf ihn, aber ich halte ihnen die Treue.
Grabner, seine Statistik, also Shorthander, der ist nach wie vor großartig, also super. Andi, noch ein anderer Themenwechsel. Wir sind da gesessen, haben mit Maradona geredet, inzwischen ist Huye gestorben. Wir müssen auch über Otto Baric reden. Er war nie ein Austria-Trainer. Der Herbert hat ihn gewürdigt als wahrscheinlich der beste Trainer, der vom Ausland nach Österreich gekommen ist und da unterrichtet hat und wirklich mit Salzburg und Rapid und auch mit Innsbruck und bei Sturm über Leinli Erfolg gehabt hat und die Leute mitgenommen hat. Deine Beziehung, deine Geschichten zu Otto Baric und seinem Ableben nach 88 Jahren?
Na, erstens einmal sehr, sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Aber ich habe natürlich keine großartige Beziehung zum Otto Baric gehabt, weil der Otto Baric ja immer Trainer war für die gegnerischen Mannschaften. Und da auch noch dazu meistens, also von einem direkten Konkurrenten, gegen den wir gespielt haben. Und die Umgangsformen, die wir damals halt miteinander gehabt haben, waren halt nicht besonders freundlich.
Aber er hat immer
gegeben. Aber nichtsdestotrotz, man muss vom Otto Baric den Hut ziehen, weil ein Trainer, der so erfolgreich in Österreich arbeitet wie er, da muss man auch den nötigen Respekt haben und auch immer wiederum sagen, das war wirklich ein toller Trainer. Der hat Österreich zumindest auf Clubebene immer wieder weitergebracht und in die Auslage gestellt. Mit Nationalteam war er dann ein bisschen weniger erfolgreich, aber auch das ist, okay, das ist legitim, man kann nicht mit allen so erfolgreich sein. Aber nichtsdestotrotz ist es traurig, dass er von uns gegangen ist und natürlich auch von der Seite und von meiner Seite her mein Beileid an die Familie vor allen Dingen und an die Angehörigen.
Er hat aber auch das Trainerwesen auf eine neue Stufe gekriegt, weil er hat mit den Medien gespielt. Er war einer, der die Show dazu gebracht hat. Man hat ja geglaubt, die Sprache, die er da entwickelt hat, das war seine Markenzeichen, das hat er geliebt, weil ich habe ihn kennengelernt, da hat er besser Deutsch gesprochen wie nach 15 Jahren, weil es halt das Otto Baritsch-Deutsch war.
Ja, vielleicht war es auch gut, dass wir nicht alles verstanden haben, was er dann so von sich gegeben hat. Also das, was ich von ihm verstanden habe, wenn er vom Spielfeldrand was reingegangen hat, das habe ich immer gut verstanden. Und dann hat es auch immer das nötige Retour gegeben.
Herbert, du hast ihn schon gelobt. Er war ein außergewöhnlicher Trainer. Er war auch ein sehr lustiger und unterhaltsamer Mensch. Ich sehe ihn tanzen mit dem Quenberger im Stadion Lehn. Er hat bei Rapid einiges aufgeführt, hat sich mit Zuschauern gelegt. Er war, glaube ich, ein sehr, sehr lustiger Typ auch. Und ein guter Trainer.
Ja, man muss natürlich immer das Trainer privat und Trainer. Als Trainer, da schließe ich mit den an, ja, das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber als Trainer war er mir ewig unsympathisch. Aber auch, weil er erfolgreich war. Ja, und natürlich hat es auch zwischen mir und ihm Wortgefechte gegeben. Aber man muss ganz einfach anerkennen, was er gemacht hat zu der Zeit als Rapid. Er hat auch wirklich durch seine Kontakte, das war vielleicht auch dann bei der Nationalmannschaft sein Problem, A, hat man ihm nur 2 Jahre gegeben. Das ist zu wenig, wenn es mir 2 Jahre gegeben hätten, wäre ich selber rausgekommen. Ich hätte auch nur eben dann die ersten 2 Großereignisse versäumt. Was er aber auch konnte, war natürlich die besten Kontakte zu seinen Landsleuten und hat natürlich fantastische Fußballer gebracht. Einen Grandscher, der damals, sage ich jetzt einmal so, von der Güte mit einem Tibor Nilaschi zum Vergleichen war, den kannst du 10 Jahre später hessen nie mehr holen können. Ja? Grandscher, Brucic, auch Halilovic, großartiger Fußballer, die hat er alle geholt.
Auch nicht zu seinem Nachteil.
Nein, ja, wahrscheinlich.
Win-win-win-Situation in der Hinsicht. Also, ja. Er hat schon gewusst, wie das geht.
Ja, aber letztlich muss man sagen, das ist ihm, die andere Seite ist, das ist das Private. Wir waren eigentlich, und ich glaube, Michael Kuhn hat gehabt, weiß ich nicht, 50., 60. Geburtstag oder so irgendetwas. Und ich war mit meiner Frau schon da und der Otto Baritsch ist dann nachgekommen und hat mich gefragt, ob er sich zu mir am Tisch setzen darf. Ja, das war eigentlich fast mir schon ein bisschen zu viel, weil man gedacht habe, hey, der Otto ist doch ein großer Trainer und jetzt fragt er mich, ob er sich da hersetzen darf. Eigentlich hätte es mir gar nichts gemacht, wenn er sich ganz einfach hergesetzt hätte, ohne zu fragen. Aber hat er gemacht. Oder wenn du mit ihm privat geredet hast, dann hat er natürlich auch ganz anders erzählt. Er hat gesagt, Beispiel, auch das ist bemerkenswert, er hat gesagt, Sie können nachschauen, wenn es der Austria nicht gut gegangen ist, und war da wie, habe ich nie schlecht über Austria geredet. Nur wenn die Austria gut war, dann habe ich gesagt, ja, aber das. Und so, und das war auch eine Form, ja, wo du sagst, natürlich war er ein Riesenschauspieler, das gehört ja dazu, zur Motivation. Und das hat er immer gehabt. Und eigentlich mit 2 österreichischen Mannschaften, 2 verschiedene, Europacup-Finale zu erreichen, in diesem kleinen Land ist großartig und die Titel sowieso, weil er hat wirklich eine große Rapid geformt, er hat eine große Salzburg geformt. Man darf nicht vergessen, er hat, glaube ich, am letzten Spieltag mit Sturm Graz die Meisterschaft verloren. Gegen Rapid und die Austria ist Meister geworden. Ja, also da war schon alles hergerichtet für die Meisterfeier. Und ja, und ewig lange kenne ich ihn. Nicht? Also wie ich zum Spielen angefangen habe, war er bei LASK Trainer. Da habe ich meine ersten Spiele für die Austria absolviert. Also, ja, großer.
Ja, schönes Schlusswort, großartiger Mensch. Und ich hoffe, wir müssen nicht bei jedem Stammtisch über einen reden, der von uns gegangen ist mit dieser Pandemie. Das ist schwierig. Es sind sehr herausfordernde Zeiten. Also bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund und schauen Sie wieder rein, wenn es heißt, am Stammtisch beim Andi Ogris. Wir bedanken uns bei Herbert Raska. War eine sehr launische Stunde. Bleiben Sie gesund, alles Gute.